Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit. In diesen Tagen, die oft so geschäftig sind, sollen Sie auf den Herrn Jesus warten. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finstern Land scheint es hell. Wir singen miteinander dieses Lied, die Nacht ist vorgedrungen, Lied 14, die Verse 1, 2 und 4 vom Lied 14. Wir wollen beten. Du Herr und König Jesus Christus, in diesen Adventstagen, da suchst du uns und kommst zu uns, und wir wollen heute Morgen auch dir begegnen. Du kommst in die Dunkelheit der Welt, auch dort, wo wir selber nicht mehr weitersehen und in der Angst sind und bedrückt leben. Du weißt, was uns auch heute Morgen bekümmert und belastet. Und wir sind so froh, dass du das alles tragen kannst. Du hast das versprochen und verheißen, dass du dein Licht so strahlend hell leuchten lässt. Dann erkennen wir auch alle Mängel an uns und sind so froh, dass du Schuld vergeben und auslöschen kannst. Wir wollen das auch jetzt bei dir tun. Du musst uns durch und durch reinigen und erneuern, aber du musst es in uns auch ganz hell machen, dass die große Freude deines Kommens bei uns allen anbricht. Wir bringen dir all die Lasten auch, die uns bedrücken und beschweren. Wir wollen das jetzt dir in der Stille sagen, was uns bekümmert. Wir beten in der Stille. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meines Herzens Tür, dir offen ist. Amen. Wir lesen aus Lukas 1 den Lobgesang der Maria, das Magnificat. Lukas 1 von Vers 46 ab. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Euch einmal danken für euer Singen, weil diese Worte weiterklingen bei uns. Das ist eine Predigt. Und vielen Dank dafür, dass wer Jesus hat, da löst sich alles, was sie umklammert, was ihnen Spannung macht. Da befreit er sie und führt sie ins Leben. Wir singen miteinander mit Ernst, o Menschenkinder, Nummer 9, die Verse 1 bis 3 vom Lied 9.
Okay.
nehmen Sie Ihre Bibel zur Hand und schlagen Sie auf im letzten Buch des Neuen Testaments in der Offenbarung, Kapitel 3. Die Adventssonntage haben ja durch die Jahrhunderte hinweg eine feste Ordnung. Am dritten Advent ist ja immer die Erinnerung an Johannes den Täufer. Am zweiten Advent erinnert man sich an das Wiederkommen Jesu, der Blick in die ewige Welt. Aber nun haben wir heute den Blick umgekehrt, wie Jesus uns, seine Gemeinde, sieht. In den Sendschreiben, Offenbarung 2 und 3, an 7 kleinasiatische Gemeinden, da wird inspiziert und geprüft. Das ist auch gut, wenn wir uns in der Adventszeit fragen lassen, ob wir wirklich gerüstet sind für das Kommen Jesu am jüngsten Tag, in seiner Wiederkunft. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das Wort Engel meint hier wahrscheinlich dem Vorsteher der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Das sind Ehrenwörter für Jesus. Der da hat den Schlüssel Davids. Das in Bezug auf Jesaja 22 steht in manchen Bibeln unten dran. Der auftut und niemand schließt zu. Der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht. Ist ja immer die Not auch bei uns, dass wir meinen, wir seien das auserwählte Gottesvolk. Und wir sprechen so, wie wenn wir es wären, und Gott sagt, ihr seid's nicht. Das ist schon lang eine Kirche des Satans. Solche harten Worte finden sich in der Bibel, die uns zur Reinigung und zur Umkehr führen wollen. Sie lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr, öffne unsere Ohren, dass wir wirklich verstehen. Amen. Sie wissen doch, was der TÜV ist. Das Wort kann manchen unter uns schon jetzt einen Schrecken einjagen. Wer da einen Wagen fährt, vielleicht älter als 12 Jahre, und dann kommt der Termin, die Marke ist abgelaufen. Das Unangenehme ist, dass diese Prüfer beim TÜV einen so unbestechlichen Blick haben. Denen kann man nichts vormachen. Die finden die Rostlöcher und die nicht funktionierenden Bremsen und das Wasser im Scheinwerfer und was alles zu tadeln ist und was an Mängeln am Auto wenigstens erkannt werden muss. Das ist der TÜV. Wir haben im Gemeindehaus nicht bloß einmal im Jahr TÜV, sondern ich weiß gar nicht, wie oft. Da kommt einer für dies und einer für jenes. Und da kommen immer neue Auflagen. Wir werden gar nie fertig, gerade wenn wir die einen, Frau Ludwig, die nickt hinten schon, die weiß, wie es ist. Dann kommt schon der Nächste wegen Küchenaufzug oder wegen der elektrischen Installation, und die finden die letzte kaputte Steckdose im Haus. Denen kann man es nie recht machen. Ein Glück, dass wir hier in unserem Kirchengebäude keinen TÜV haben. Erzählen Sie es nur draußen nicht, sonst kommen die auch noch hierher jede Woche. Im Versammlungsgesetz sind die Kirchen aus unerklärlichen Gründen ausgenommen. Vielleicht dachte jemand, da versammelt sich eh niemand mehr. Aber da kommt keiner. Und das ist dann ganz gut. Da müssen wir selber aufpassen, ob alles in Ordnung ist. Und heute haben wir nicht den TÜV hier, sondern die Generalinspektion des erhöhten Herrn Jesus Christus, der seine Gemeinde kontrolliert und prüft. Und noch viel schärfer als der beste Prüfer dort beim TÜV. Der kann alles durchleuchten. Sie kennen das doch mit dem Durchleuchten. Wenn Sie im Krankenhaus durchleuchtet werden, Ihre Lunge wird durchleuchtet, dann stehen Sie da und halten Ihren Hals da oben ein und der Doktor sieht da in Sie hinein. Das haben Sie noch nie gesehen, außer wenn Sie da einen Spiegel haben und er es Ihnen zeigt, was da los ist, innen drin. Noch viel genauer kann uns Jesus sehen, auch in dieser Adventszeit. Hier heißt es, das sagt der Heilige und Wahrhaftige. Gott kennt uns durch und durch und prüft uns genau, was da los ist mit unserem Gemeindeleben. Da geht es nicht bloß um Kabel und Notausgänge und Steckdosen, sondern es geht um viel, viel mehr. Ob wir wirklich eine Gemeinde Jesu sind. In diesen Adventstagen ist es ja ein Brauch, dass wir Kerzen anzünden. Und das Kerzenlicht ist ja besonders warm. Und es gefällt uns auch so, wenn es flackert. Da kann man so lange in die Flamme sehen. Und bei der Kerze kommen uns Erinnerungen aus der Kinderzeit oder an schöne Erlebnisse, die wir früher hatten. Darum fürchte ich, haben viele von Ihnen immer auch die Adventszeit als eine wehmütige Zeit in Erinnerung. Eine Zeit, wo man auch besonders die Trauer empfindet, die Einsamkeit, weil Menschen aus unserer Mitte gerissen wurden. Ich weiß gar nicht, in der Bibel gehört zur Adventszeit nicht dieses kleine, trauliche, romantisch flackernde Kerzenlicht. Wenn da von Licht die Rede ist, dann ist ein strahlend, gleißend helles Licht gemeint. Wenn die Sonne morgens aufgeht, das ist gemeint. Der Zacharias spricht vom Aufgang aus der Höhe. Plötzlich ist es strahlend hell. Genauso hier doch. Wenn davon gesprochen ist, dass der erhöhte Herr in unser Leben hineinleuchtet, dann ist es nicht das stillwachs leuchtende Kerzenlicht, nicht diese schöne warme Flamme, sondern leuchtet er hinein mit diesem Scheinwerfer und alles ist bloßgelegt und aufgedeckt. Da erschrickt man und sagt, wenn Gott so in mein Leben hineinleuchtet, dann sieht man alle Mängel, alle Fehler, alle Versäumnisse. Ist gut so. Sie kriegen den Trost der Adventszeit nur, wenn Sie nicht nur am Kerzenlicht Advent feiern, sondern wenn Sie das helle Licht Jesu Christi hineinleuchten lassen. Das sagt der Heilige und Wahrhaftige. Bringen Sie jetzt gerade die dunklen Partien Ihres Lebens vor Jesus in Ordnung. Das ist so gut, dass man in der Adventszeit Gelegenheit bekommt, das alles ein wenig neu zu sehen und neu zu ordnen und die Vergebung zu empfangen. Und dann erleben wir, wie diese Zeit für uns auch so tröstend wird, so ermutigend. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Ich wollte zuerst, dass Sie die Türe weit aufmachen und dieses helle Licht Jesu Christi hineinleuchten lassen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Denken Sie eigentlich daran, dass jetzt diese Lichtfülle Jesu in unser Leben fällt. Dass er selber kommen kann. Und wir sehen dann nicht bloß das Kind in der Krippe, sondern er ist der Weltenrichter vom jüngsten Tag, vor dem wir einmal stehen werden, vor dem kein Wort, das wir geredet haben, verborgen ist. Lass ihn jetzt in dein Leben eintreten. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehen kann. Er will hell hineinleuchten. Er will diese Generalinspektion vornehmen. Und jetzt wollen wir nicht mehr vom TÜV reden, sondern machen nur einen Buchstaben anders und reden von der Tür. Macht die Türen weit auf, dass er, der König und Herr, bei uns einkehren kann. Es ist bei der Gemeinde von Philadelphia besonders gewesen, dass bei ihr keine Kritik laut wurde. Bibelkenner, die haben ja schon öfter diese Sendschreiben gelesen. Und die wissen dann, dass da auch sehr hart Jesus Missstände rügen kann. Das muss sein, das muss man beim Namen nennen. Aber bei der Gemeinde von Philadelphia hat der Richter vom jüngsten Tag, Jesus der Herr, nichts zu kritisieren. Es gibt nur zwei Gemeinden, wo das nicht vorkommt, aber ich habe wieder dich. Ich wünsche Ihnen das, dass Sie so mit Gott Frieden gemacht haben, dass die Vergebung Jesu bei Ihnen alle Schuld zudeckt, dass Sie sagen können, das kann man auch von mir sagen, der Herr hat nichts mehr wider mich. Ich habe alles in seinem Licht bereinigt. Der Herr, der Richter vom jüngsten Tag, hat nichts mehr wider mich, wie bei dieser Gemeinde von Philadelphia. Auch im strahlend hellen Licht kann gar nichts mehr gesehen werden. Kein Macken mehr und kein Kratzer und nichts mehr. Es ist alles vergeben, nicht weil wir vollkommen wären, sondern weil es vergeben ist durch das Blut Jesu, der für meine Sünde starb. Aber das ist wunderbar. Ich habe nichts wider dich. Wir wissen Genaues von dieser Gemeinde von Philadelphia nicht. Es wäre ja interessant, wenn wir mehr wüssten, um das dann ein wenig vergleichen zu können. Nur wissen wir das, was da steht. Philadelphia, eine Stadt mit vielleicht 15.000 Einwohnern. Aber das, was hier steht, gibt uns doch auch ein Bild. Es war eine kleine Gemeinde, von der man nichts Großes erwähnen kann. Die Gemeinde hat keine Schlagzeilen gemacht. Sie kam nicht in den Pressediensten und in den Nachrichten sonst vor. Eine unbedeutende Gemeinde. Keine sensationellen Dinge sind dort geschehen. Und das nennt auch Jesus offen, du hast eine kleine Kraft. Vielleicht war es nur so eine Gemeinde wie ein Hauskreis. Es muss ja gar nie eine Kirchengemeinde sein mit Glocken und Turm und Gebäude und Organisation. Mir gefällt das immer wieder, wo Menschen sich versammeln. Wie hat Jesus gesagt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind? Sie hat nur eine kleine Kraft, sie hat keine bedeutenden Mitglieder, keine großen Namen. Sie kann auch nicht viel organisieren, auch nicht das, wo die anderen immer hinschauen, was können die an großen neuen Aufbrüchen wagen, an sozialen Diensten. Offenbar war die Gemeinde wirklich sehr schwach. Aber es bleibt nicht dabei stehen, sondern das wird ihr zugesagt. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Ich, Jesus ist da. Ich wünsche mir dies für die Adventszeit, dass wir nicht dauernd bloß vom Kommen Jesu reden, sondern dass man das bei Ihnen auch sagen kann. Jetzt ist Jesus da. Er kehrt bei Ihnen ein. Und ich habe mir das jetzt so vorgestellt, wie wohl Sie heute in diesen Gottesdienst gekommen sind, was Sie alles mitgebracht haben, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht. Und da denke ich, sind ganz verschiedene Menschen beieinander. Die einen kommen belastet mit Ängsten und Krankheitsnöten und die anderen haben Sorgen und sehen immer weiter. Das ist ja durch die Jahrhunderte geblieben. Ich frage mich, ob das Bild, das wir heute oft von Kirche und Christenheit haben, überhaupt stimmt. Ist nicht die wirkliche Gemeinde Jesu eine schwache, kleine, unbedeutende Gemeinde, die nicht in den Schlagzeilen der Zeitung vorkommt? Da sind hier und da Hauskreise verstreut und dort sammelt sich eine Gruppe von Kindern und jemand lehrt ihnen das Wort Gottes. Das ist doch die Gemeinde, so wie sie am Anfang war und wie sie auch durch die Zeiten blieb. Die Gemeinde mit der kleinen Kraft. Wir sehen die Missionsgemeinden in den Ländern der Verfolgung, wo keine Religionsfreiheit herrscht. Die Gemeinde Nepal, wo jetzt so viele Christen wieder in Haft sind.
Du hast eine kleine Kraft, du kannst gar nicht viel tun. Aber ich gebe dir eine offene Tür. Dass Jesus wirklich bei seiner Gemeinde ist, das ist wahr. Da, wo man ihm die Türen auftut und wo man ihn hereinlässt, er, der diesen hellen Lichtglanz mitbringt, der Richter vom jüngsten Tag, lass ihn doch ein. Wenn Sie mich fragen, welchen Trost ich Ihnen geben kann, ich kann Ihnen keinen Trost geben, als ob ich Ihnen Ihr Leid ausreden könnte, sondern ich kann Ihnen nur sagen, dass dieser Herr Jesus jetzt zu Ihnen tritt und sagt, ich bin doch da, ich der Herr. Ich weiß deine Werke, ich weiß deine Not, ich kenne deine kleine Kraft. Ich wollte jetzt auf die Schwerkranken im Pflegeheim die Hand segnen legen und sagen, Jesus sagt dir, er kennt deine kleine Körperkraft. Er kennt deine kleine Glaubenskraft. Er kennt deine Müdigkeit, deine Not, deine Anfechtungen, deine Zweifel, er weiß das alles. Aber er ist doch da und wenn er da ist, dann ist die kleine Kraft gar nicht mehr ein Hindernis, sondern kann er ja auch durch eine kleine Kraft hindurchwirken. Es ist so wichtig, dass wir viel mehr auf Jesus bauen und auf ihn vertrauen. Das können wir alle so schlecht. Wir müssen es immer wieder neu lernen. Ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, eine Tür, wo Jesus eintreten kann und zu uns kommt. Und er kommt jetzt zu den Trauernden und zu den Kranken und zu denen, die ihn suchen und denen, die noch im Zweifel stehen. Er tritt zu ihnen und klopft an und sagt, lass mich doch ein, ich will zu dir. Daran erinnert die Adventszeit immer wieder. Er kommt bei dieser Gemeinde, wird das gelobt. Was ist denn bei ihr vorbildlich gewesen? Wir starren ja auch immer wieder auf diese Leistungsbilanzen und sagen, das ist eine tolle Gemeinde, da ist was los. Wie viele Kreise haben die? Wie viele Leute erreichen die? Wie viele sitzen da am Sonntag in der Kirche? Wollen wir immer Zahlen sehen? Für Jesus ist das gar nicht wichtig, unsere Leistungsbilanz. Die zählt vielleicht nur vor der Welt, aber vor Gott nicht. Sondern bei ihm ist etwas ganz anderes wichtig. Ob wir brauchbare Gemeinde Jesu sind, das hängt an etwas anderem. Du hast mein Wort bewahrt. Das war schon in der ersten Christengemeinde das Allerwichtigste. Ich kann nicht die Ansicht jener Theologen teilen, die behaupten und meinen, ach da in der Bibel, da hätte jeder immer schon so rumgeflickt. Achten Sie mal drauf, wie die erste Gemeinde das Wort Jesu bewahrt hat. Es war nicht selbstverständlich. Bleibst du bei dem reinen Jesuswort, so wie es er gesprochen hat, nichts darüber hinaus? Warum war denn das eine Gefahr, dass sie das Wort nicht bewahren? Damals war es eine Versuchung, weil in der ganzen Antike die Philosophie der Gnosis herrschte. Das war eine Lehre, die heute in der Anthroposophie weiterwirkt. Der Mensch versucht sein Inneres höher zu entwickeln, sein tiefstes Inneres wird durch immer neue Weihen und Riten immer höher gebracht und dringt zu Gott, in dir deinen göttlichen Kern entwickeln. Und diese Christen haben gesagt, nein, ich bin ein Mensch, der gefallen ist durch und durch sündig. Sie wissen ja, dass diese Gnostiker das Kreuz Jesu nicht akzeptieren können. Die sagen, Jesus ist nicht richtig gestorben. Sein inneres Ich, das göttliche Ich, das ist nur weggeflogen im Sterben. Die Christen haben gesagt, nein, er starb für meine Schuld. Das ist Evangelium und ich will euch die Worte Jesu weitergeben. Wir bleiben bei dem Wort, ob es passt in die Zeit oder ob es modisch nicht gern gehört wird. Wir wollen das Wort so bewahren, wie er es uns gegeben hat. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Was war denn die Gefahr? Du hast dich nicht geschämt, immer wieder von Jesus zu reden. Warum das so peinlich ist unter Christen, ich weiß nicht. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Ist doch das Einzige, was sie sagen können, ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo soll ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Schade, dass Christen so viel von sich reden und die Namen ihrer Kirchen und Konfessionen so wichtig nehmen und die Namen ihrer Theologien so wichtig nehmen. Dabei kann es in der Gemeinde Jesu durch all die Jahrhunderte hindurch nur einen Herrn geben, Jesus Christus. Und das, was uns trägt heute und morgen, das kann nur Jesus sein. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und mit dem Namen ist auch immer gleich das Werk gemeint, das Rettungs- und Erlösungswerk Jesu, seine Liebe, sein Erbarmen, sein Sterben und sein Auferstehen. Du hast das nicht verleugnet. Du hast es offen bekannt. Darum will ich dich auch bewahren in der Stunde der Versuchung. Das sagt uns das Wort Gottes deutlich, dass am Ende der Zeit nicht die großen Friedenszeiten anbrechen, sondern noch eine große und schwere geistliche Auseinandersetzung bevorsteht. Die Mächte des Abfalls, die Mächte der Lüge lehnen sich gegen die Christusherrschaft auf. Und wir erleben, wie viele sich schämen am Evangelium von Jesus und es verändern und anpassen. Und das wird der Gemeinde von Philadelphia anerkennend gesagt. Du hast mein Wort bewahrt und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Darum will ich dich bewahren in der Stunde der Versuchung. Wir können nicht einmal uns selbst den Glauben bewahren. Das kann nur Jesus tun. Und darum darf ich beten. Herr, bewahre mich. Auch wenn schwere Anfechtungen und Leidenszeiten kommen, sondern bewahre du meinen Glauben, dass ich in dir bleibe. Aber jetzt wird noch davon gesprochen, dass diese Philadelphia-Gemeinde eine offene Tür hat, auch durch diese Mauer der Ablehnung hindurch. Das tut uns ja immer wieder weh, wenn wir erleben, das sind so viele Menschen, auch in unserer Stadt, die wollen das nicht hören, das, was wir ihnen als frohmachende Adventsbotschaft verkünden. Die spotten, die drehen sich um, die lästern. Für die Gemeinde von Philadelphia war es noch viel schwerer. Es war nicht nur der Angriff der Philosophie, der Gnosis. Es gab ja viele Theologen damals, die haben das Evangelium mit gnostischen Elementen vermischt. Das war furchtbar. Das ist ein falsches Evangelium geworden. Die viel größere Not war ja schon die anbrechende Verfolgung des Römerreiches. Auf der Straße rottete sich der Pöbel zusammen. Die Christen wurden geschlagen und gehöhnt. Sie wurden ja gar nicht mehr gehört. Sie konnten auch gar nicht mehr das Evangelium weitersagen. Die ersten Christen wurden in die Arenen geschleppt und den Löwen vorgeworfen. Aber wir finden gar nichts in diesem Abschnitt als Trostwort, sondern es wird nur gesagt, das ist genug, dass du treu dich zu Jesus bekennst. Dann wirst du erfahren, wie er dir auch die Tür öffnet. Und selbst in einer Gesellschaft, die sich ganz panzert und alles zumauert gegen das Evangelium, hat er den Schlüssel. Bei meinem Schlüsselbund ist immer schwierig, den richtigen Schlüssel zu finden. Was ist der Kirchenschlüssel und der Gemeindehausschlüssel und der Schlüssel daheim? Denn ich komme nur mit dem richtigen Schlüssel her, hierdurch. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Und Sie merken auch, wie Sie im Gespräch mit Menschen einen Schlüssel brauchen, sonst erreichen Sie das Herz eines jungen Menschen nicht. Oder einen Zweifler, da müssen Sie den Schlüssel haben. Über allen missionarischen und evangelistischen Aktivitäten, die wir tun, steht doch dies, er hat den Schlüssel. Und er sagt einer Gemeinde in der Verfolgung hierzu, dass er auch aufschließt und niemand kann mehr zuschließen. Wir brauchen doch nicht den Menschen und den Meinungen unserer Zeit nachlaufen, wenn wir immer wieder denken, wie wir das Evangelium so sagen, dass es jeder nehmen kann. Oh, Sie brauchen sich am Evangelium Jesu nicht zu schämen. Die Türe kann doch nur Jesus öffnen. Und dabei will ich bleiben. Er schließt die Türe auf, auch in diesen Tagen. Wenn wir jetzt unsere Adventsgrüße zu den Kranken bringen und wenn wir Briefe schreiben, dann wollen wir beten, Herr, du kannst doch hier die Herzen öffnen. Du kannst das möglich machen, dass hier Menschen verstehen können, sodass du bei ihnen einkehrst und deinen Trost mitbringst und fröhlich machst. Und dann geschieht das, dass eine schwache, kleine Gemeinde, ein Hauskreis oder gar sie selber plötzlich solch einen weiten Wirkungskreis bekommen, dass Gott ihnen das schenkt. Sie können trösten, weil sie Seelsorger im Namen Jesu sind. Er, der erhöhte Herr, ist da und redet durch sie. Mit der kleinen Kraft können sie dennoch viel wirken. Wenn das junge Leute all sagen, ach, das sind doch nur alte Menschen, die hat Gott am meisten benutzt. Was hat Gott gewirkt durch schwache Gemeinden? Durchschlagendes Wort gegeben. Der Herr Jesus braucht keine imponierende Gemeinde, nur eine treue Gemeinde, die sein Wort bekennt, sich seiner nicht schämt. Er will in diesen Adventstagen bei uns einkehren als der Herr. Und dann will er uns zu Pfeilern machen, wie in großen gotischen Gewölbe. Auf uns möchte er seine große Königsherrschaft gründen. Solche schwachen Leute, wie wir sind. Und er beruft uns und sagt, das ist nicht vergeblich. Das soll auch für alle unsere Dienste wichtig sein, dass wir allein sein Wort bewahren und uns am Namen Jesu nicht schämen und ihm die Türe weit auftun, damit er uns die Türe in die Welt hinein öffne. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen. Und nun wollen wir singen von dem schönen Paul-Gerhardt-Lied »Warum willst du draußen stehen?« 402. Da singen wir die Verse 2, 3 und 6. 402, 2, 3 und 6. Wir wollen beten. Lieber Herr, Du siehst tief in uns hinein und weißt auch um die kleine Kraft von uns. Nicht nur um die angeschlagene Gesundheit weißt du, sondern auch wie wenig wir vermögen von dem, was wir eigentlich wollten, wirken für dich. Und doch kannst du die kleine Kraft so segnen. Auch wenn wir in diesen Tagen deine Liebe weitergeben wollen und anderen davon erzählen, wie allein du die Antwort auf unser Suchen bist und das Leben allein in dir liegt. Wir wollten, dass so viele Menschen das doch erfahren, und darum gib du uns die offene Tür, auch zu den jungen Menschen unserer Stadt, zu den Gebundenen und Suchtabhängigen, zu den Inhaftierten, zu den Leidenden und Kranken, zu den Verzweifelten und Hoffnungslosen. Gib doch, dass das Wort, das wir weitersagen, nicht verhallt. Und wir danken dir, dass dein Wort kräftig und lebendig ist und Glauben weckt und Menschen tröstet. Lass das auch geschehen, wo jetzt in diesen Tagen und in der kommenden Weihnachtszeit dein großes Evangelium verkündigt wird. Und wir wollen dir danken, dass du zu uns kommst und bei uns einkehrst, dass wir die Türen weit aufmachen dürfen und dass da, wo dein Lichtglanz hereinleuchtet, dass es keine Traurigkeit und keine Dunkelheit dort mehr gibt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir noch vom Lied »Wie soll ich dich empfangen?« Lied 10, den 7. Vers. Ich bin so froh, dass ich das Ihnen sagen darf und dass das gilt und von Ihnen erlebt wird. Er kommt zu Ihnen. Auch in den Tagen, die vor Ihnen liegen. Bei Ihnen will er einkehren und all das auch wahrmachen über Ihrer kleinen Kraft. Wir haben uns heute gefreut am Jugendchor. Wir haben ja die Kassetten noch mit den Jugendchorliedern hinten am Büchertisch. Nur noch am nächsten Sonntag gibt es den Büchertisch hier. Sonst nur noch den im Ausgang. Wir freuen uns, dass jetzt auch die Kassetten vom Kinderchor gekommen sind. Schon im letzten Jahr haben ja unsere Kinder mitgewirkt an zwei Kassetten und jetzt nochmal an zwei Liedern. Das sind wunderbare Lieder. Die haben einen Platz bei mir im Auto, weil das so schöne Glaubenslieder sind, gesungen von den Kindern. Hinten erhältlich, das sind die Kinderkassetten 3 und 4, also nicht nur für Kinder. Ich bin nicht besonders ansprechbar, aber wunderschön. Und die Jugendchorkassetten, die 2, aber die Kinderchorkassetten sind heute neu da. Da ist ein Brief gekommen von Claudia und Paul Minzenmay. Das waren ja einige, die waren unter den ersten, die von unseren christlichen Fachkräften international ausgesandt wurden. Ich dachte, ich lese Ihnen das einmal vor, weil in diesen Weihnachtstagen, Adventstagen sind wir sehr dankbar, wenn Sie diese Dienste mittragen. Da ist ja immer auch eine ganze Reihe der Kosten noch ungedeckt und wir es ist immer auch nicht leicht, das alles abzudecken. Wir hatten viel Gewitter in den letzten 2 Monaten. Die sind ja ganz im Süden Äthiopiens. Kennen Äthiopien dieses Land der Dürre? Wir hatten viele Gewitter in den letzten 2 Monaten und Regen, Ausrufezeichen. Platzregen, Dauerregen, Nieselregen, nächtelang. An vielen Tagen konnten wir die Station nicht verlassen, zumindest nicht mit dem Auto. Die Bergbäche waren wild und nicht mehr passierbar und früher oder später wäre man doch im Schlamm stecken geblieben. Inzwischen hat der Regen aufgehört und man kann kaum glauben, wie steinhart und rissig der Boden nach wenigen Tagen ist. Schon müssen wir wieder anfangen zu bewässern. Die Arbeit in den Baumschulen, die machen dort Aufforstungsarbeiten mit den Gemeinden, die dann pflanzen, weil ja die Leute das Brennholz brauchen. Die Arbeit in den Baumschulen ist mittlerweile Routine geworden. Hier in Kamba haben wir Ato Desta, Tesfai und Almas als feste Mitarbeiter und je nach Saison 10 bis 40 wöchentliche Arbeiter. Zurzeit werden wieder Gemüsedemonstrationsfelder angelegt. Möhren, Zwiebeln, rote Beete, Kohl und Tomaten sind inzwischen einigermaßen akzeptiert. Gleichzeitig sind das auch die Arten, die am wenigsten von Vögeln, Stachelschweinen und Gazellen abgefressen werden. Auf dem lokalen Markt und auch hier auf unserer Station haben wir viel Gemüse verkaufen können. Zwar sind die Preise so niedrig, dass sie kaum die Kosten decken, aber wir versuchen auf diese Weise die Bauern auf den Geschmack zu bringen. Das ist ja leider immer auch eine Nachwirkung der Lebensmitteltransporte. Das Unselige, dass die Preise so sinken und die Leute nichts mehr kriegen für ihren Anbau, dann erreicht man genau das Gegenteil. Sie bauen nicht mehr an. Wir sollten vielmehr sie dazu drängen, anzubauen und die Preise lieber ein bisschen höher geben zu lassen. Die Ernährung einer durchschnittlichen Familie ist ansonsten sehr einseitig. Und nun erzählt er von den Außenstationen. In Mosi liegt die größere der 3 Stationen mit einer Baumschule, viel Landwirtschaft und einer Obstbaumplantage mit Zitrus, Papaya und Mango. Ich lese Ihnen das einmal vor, weil es uns nicht bloß um Seelenheil geht. Wo Mission getrieben wurde, wurde immer ganz praktisch geholfen, dass Menschen auch zu leben haben und auch mit der anvertrauten Schöpfung umgehen können. Masi liegt im Tiefland, hat fruchtbare Böden und die Möglichkeit zur Bewässerung. Wir setzen deshalb dort einen idealen Standort für die Saat- und Pflanzgutvermehrung der gesamten Region. Dann ist Garda ein angesiedeltes Dorf im Tiefland. Allerdings ist die Gegend dort sehr arm und trocken. Alles ist abgeholzt und es gibt kaum noch einen schattenspendenden Baum. Deshalb wurden wir von der Dorfgemeinschaft gebeten, dort eine Baumschule aufzubauen und bekamen ein kleines Stück Land zur Verfügung gestellt. Trotzdem ist es dort für unsere Mitarbeiter nicht einfach zu arbeiten. Die Bewohner dort versuchen, eigene Vorteile herauszuschlagen und sind zur Mitarbeit wenig bereit. Obwohl die Kirche in Garda recht klein ist, hoffen wir, dass die Christen dort mit gutem Beispiel vorangehen. Und dann der dritte Ort, Balta, ist ein kleines, intaktes Bergdorf, circa 2400 Meter hoch gelegen. Paulus, unser Mitarbeiter, der schon von Anfang mit dabei war, ist zusammen mit Tokato verantwortlich für die Baumschule. Hier hat die Mithilfe der Dorfgemeinschaft beim Anpflanzen am besten funktioniert. Wir sind froh, dass sich das kircheneigene Viehzuchtprojekt, bei dem Paul, also der von uns ausgesandte Mann aus Stuttgart-Ulbach, assistiert, bisher gut entwickelt hat. Die Kirche bekam von offizieller Seite Land zugewiesen, das inzwischen umzäunt ist und eine Zufahrt hat. Dazu kamen die Christen aus vielen verstreuten Landgemeinden zusammen, um diese Arbeit unbezahlt zu tun. Bei dem Land handelt es sich zum Teil um gutes Weideland, aber es war unbewohnt, weil dem Naturglauben dieser Gegend nach ein gewisser Fluch auf ihm lastet. Wir beten, dass das Projekt gut gelingt, damit gerade auf diesem Land Gott die Ehre gegeben wird. Sie sehen auch, wie furchtbar diese heidnischen Bindungen Menschen abhalten, das Land nach sinnvollen Gesichtspunkten zu bebauen. Wir sind so dankbar, dass Paul und Claudia Minzenmeier draußen sein können. Und heute wollen wir das Opfer für diesen Dienst dort in Äthiopien geben. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.